Weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon im Kolosserbrief unterwegs sind. Ich habe vergessen nachzugucken, wann ich mit dieser Predigtreihe angefangen hatte. Aber was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass heute der letzte Text ist aus dem Kolosserbrief. Der Schluss des Briefes, Kolosser 4, 7 bis 18. Ich lese mal vor, was da steht, Kolosser 4, 7 bis 18. Wie es mir geht, darüber wird euch Tychikus ausführlich berichten. Er ist mein lieber Bruder und treuer Helfer, der zusammen mit mir im Dienst für den Herrn steht. Zu diesem Zweck habe ich ihn ja zu euch geschickt. Ihr sollt alles über mich erfahren und im Herzen neuen Mut schöpfen. Zusammen mit ihm schicke ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder. Er ist ja einer von euch. Die beiden werden euch alles berichten, was hier vorgeht. Aristarch, mein Mitgefangener, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Cousin von Barnabas. Seinetwegen habt ihr ja bereits Anweisung erhalten. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn freundlich auf. Außerdem lässt euch Jesus grüßen, der Justus genannt wird. Diese drei sind die einzigen jüdischen Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir beistanden. Grüße auch von Epaphras, der ja einer von euch ist. Als Diener von Jesus Christus kämpft er in seinen Gebeten immer wieder für euch, denn ihr sollt vollkommen werden und ganz davon erfüllt sein, was Gottes Wille ist. Ich kann bezeugen, er setzt sich unermüdlich für euch ein und genauso für die Glaubenden in Laodicea und Hierapolis. Grüße schließlich auch von unserem lieben Lukas, dem Arzt, sowie von Demas. Grüßt mir die Brüder und Schwestern in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Lest diesen Brief bei euch vor und sorgt anschließend dafür, dass er in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Umgekehrt soll der Brief aus Laodicea auch bei euch vorgelesen werden. Und dem Archippus sollt ihr ausrichten: Achte darauf, dass du den Auftrag erfüllst, den du durch den Herrn bekommen hast. Meinen persönlichen Gruß schreibe ich, Paulus, mit eigener Hand. Denkt an mich und daran, dass ich in Haft bin. Gnade sei mit euch. Ja, zwei Personen nennt Paulus hier, die der Gemeinde in Kolossä diesen Brief überbringen werden. Tychikus soll die Gemeinde darüber informieren, wie es um Paulus steht. Und Onesimus soll ebenfalls mitkommen. Schließlich stammt er aus Kolossä und er kennt die Gemeinde gut. So wird auch der Brief sicher ankommen, denn Onesimus weiß, wo Menschen aus der Gemeinde wohnen. Die ersten Gemeinden hatten ja keine Gemeindehäuser oder Kirchengebäude. Also es war jetzt nicht so, dass diese beiden einfach an eine bestimmte Adresse spazieren konnten und wussten, da treffen wir am Sonntagmorgen die Gemeinde, sondern die Gemeinde traf sich in den Häusern. Dabei hat das Wort Haus, also das griechische Wort Oikos, eine doppelte Bedeutung. Das Haus ist einmal das Gebäude, in dem eine Familie wohnt. Das Haus sind aber auch alle Personen, welche zu diesem Haushalt gehören. Was das Gebäude betrifft, so dürfen wir hier nicht an unsere geschlossenen, abgeschlossenen Häuser denken. Die Küche und der Wirtschaftsbereich, die waren tagsüber offen. Es herrschte ein Kommen und Gehen von Waren und Dienstleistern. Ein bisschen erinnert mich das an die Zeit, wo wir in Kamerun gewohnt und gearbeitet haben. Dann kommt zum Beispiel der Fischhändler vorbei und zeigt, was für einen guten Fang er da hat und bietet ihn an und fragt, ob wir daran interessiert sind. Und wenn wir sagen, ja, das wird uns ganz gut passen, dann nimmt er ihn auch noch gleich aus und macht alles fertig. Und solche, das meine ich mit so Kommen und Gehen von Leuten, die etwas anbieten. Es war ja nicht so, dass man sein Zeug ins Gefrierfach packen konnte und dann nach und nach rausholen. Man muss ja jeden Tag gucken, wie man sich organisiert. Also deswegen dieses Hin und Her. Aber in die Vorrats- und Privaträume, da konnte man nicht einfach hineinspazieren. Da wurde dann schon aufgepasst, wer da so, ja, wo seine Nase reinsteckt. Der Grad von Offenheit eines Hauses hing also davon ab, wie vertraut jemand mit den Menschen dieses Hauses war. Jemand, der in einem Haus bereits bekannt war, der konnte auch eine neue Person mitbringen und vorstellen. Und so konnte Onesimus den Tychikus mitbringen und ihn dem Hausherrn vorstellen. Und wenn sich dann abends die Gemeinde in dem Haus traf, dann konnte Tychikus den Brief übergeben und vom Ergehen des Paulus berichten. Paulus bezeichnet Tychikus und Onesimus als geliebte Brüder. Beide sind treu und stehen mit Paulus zusammen im Dienst für den Herrn. Der Name Onesimus bedeutet der Nützliche. Sklaven wurden gerne so genannt. Sehr wahrscheinlich ist dies derselbe Onesimus, um den es im Brief an Philemon geht. Und von Tychikus wissen wir, dass er Paulus auf dessen dritter Missionsreise bis nach Jerusalem begleitet hat. Tychikus hat also treu zu Paulus gehalten. Ja, und dann habe ich euch noch einige weitere Vorkommen dieses Namens mit aufgelistet auf der Folie hier. In den nächsten Versen finden wir eine Grußliste. 6 Personen lassen die Gemeinde in Kolossä grüßen. Paulus hat hier aber nicht einfach Namen aufgelistet, sondern Paulus nennt Details zu jeder dieser Personen. Die ersten 3 Personen sind von ihrer Abstammung her Juden. Aristarch war ein langjähriger Begleiter des Paulus. Er war Mazedonier und er stammte aus Thessalonich, Apostelgeschichte 27,2. Er hat Paulus auch dann noch begleitet, als dieser als Gefangener von Jerusalem nach Rom transportiert wurde. Wir sehen also, dass Aristarch viele schwere Situationen mit Paulus geteilt hat. Da würde ja dann auch dieser Schiffbruch dazugehören und ja, andere Geschichten mehr. Und zur Zeit des Kolosserbriefs teilt Aristarch auch das Schicksal von Paulus und ist ebenfalls gefangen. Dann wird Markus genannt, ein Neffe des Barnabas. Gut möglich, dass es sich hier um denselben Markus handelt, der sich von Paulus getrennt hatte, Apostelgeschichte 13,13. Und diesen Johannes Markus, weil der eben sich zu einem bestimmten Zeitpunkt von diesem Team getrennt hatte, deswegen wollte Paulus den nicht mehr in seiner Gruppe haben und er trennte sich deswegen sogar von Barnabas. Das kann man alles in der Apostelgeschichte nachlesen. Aber es sieht eben so aus, als ob Paulus sich später wieder mit Markus und Barnabas versöhnt hat und jetzt empfiehlt Paulus der Gemeinde in Kolossä sogar, den Markus aufzunehmen, wenn er kommt. Ja, und dann gibt es noch Jesus Justus, über den wir im Neuen Testament aber nicht mehr erfahren. Er wird nur hier genannt. Also Paulus nennt Aristarch, Markus und Jesus Justus die einzigen 3 jüdischen Mitarbeiter am Reich Gottes, die Paulus zur Seite gestanden haben. Und ich denke, mit dieser Bemerkung lässt Paulus seinen Schmerz durchklingen. Vielleicht hätte Paulus sich mehr Unterstützung gewünscht, auch von den Personen, die zur Zeit des Wirkens von Jesus mit ihm unterwegs waren, also die Zeugen der ersten Stunde, während Paulus hart arbeitete und einen großen Teil des Römischen Reiches bereiste, scheinen sich die Apostel der ersten Stunde vor allem auf die jüdische Welt konzentriert zu haben. Jedenfalls fühlt sich Paulus recht allein gelassen. Nun bringt Paulus Grüße von Epaphras. Von ihm war im Kolosserbrief bereits die Rede. Epaphras scheint die Gemeinde in Kolosse gegründet zu haben. Paulus bezeichnet Epaphras als Diener von Jesus Christus. Und ich muss sagen, dass ich beim Vorbereiten dieser Predigt darauf aufmerksam wurde, dass Paulus diesen Ausdruck nur für sich selbst verwendet und für andere Personen, die sich in besonderem Maß von Jesus Christus abhängig wissen. Also wenn wir so die Briefe von Paulus lesen und am Anfang stellt er sich vor, Paulus, ein Diener von Jesus Christus, und wir denken so bei uns, ich bin ja auch Diener von Jesus Christus, da ist mir eben aufgefallen beim Vergleichen und Studieren im Neuen Testament, dass Paulus mit diesem Ausdruck sehr sparsam umgeht. Er verwendet ihn nur für sich selbst und dann jetzt hier in diesem Text noch für Epaphras und dann noch für Timotheus, seinen geistlichen Ziehsohn, den bezeichnet er in Philipper 1, Vers 1 auch als Diener von Jesus Christus. Paulus selbst sieht sich von Gott beauftragt, das Evangelium allen Menschen zu bringen. Das hat er bereits geschrieben, Kolosserbrief, Kapitel 1, 28 und 29. Und Epaphras, der hat einen besonderen Auftrag für Kolosse, für Laodicea und für Hierapolis. Also diese drei Orte, die lagen in einem gemeinsamen Tal, in dem Lykostal. Und beide, Paulus und Epaphras, nehmen große Mühe auf sich, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und Paulus sieht eben seinen Auftrag im ganzen Römischen Reich und Epaphras sieht seinen Auftrag in diesem Tal, wo diese drei Gemeinden sind. Und Paulus erkennt aber an, dass Epaphras im gleichen Sinne unterwegs ist wie er selbst, wie Paulus selbst. Epaphras betet dafür, dass die Christen in den drei Städten vollkommen werden und ganz davon erfüllt sind, was Gottes Wille ist. Und diese Formulierung, die fasst wichtige Gedanken des Kolosserbriefes zusammen, zwar in Kolosser 1, 9 bis 12 schon einmal formuliert, der Glaube an Jesus Christus ist nicht bereits vollkommen, weil wir an irgendeinem Punkt in unserem Leben Jesus Christus begegnet sind und Jesus eingeladen haben in unser Leben, sondern unser Glaube an Jesus Christus wird dann vollkommen, wenn wir uns ganz auf das Wirken von Jesus Christus einlassen. Und hierbei geht es nicht um unsere eigene Leistung, sondern darum, dass Gott uneingeschränkt durch uns wirken kann. Und das ist es, was sich Epaphras für die Christen in Kolosse wünscht. Also, dass Gott uneingeschränkt durch sie wirken kann. Paulus stellt Epaphras ein positives Zeugnis aus und er erkennt ihn als Gemeindegründer an. Und indirekt drückt Paulus damit aus, dass die Gemeinden in Kolosse, in Laodicea und in Hierapolis anerkannte Gemeinden sind, auch wenn sie nicht von Paulus gegründet wurden. Grundlage für diese Anerkennung ist letztendlich der gemeinsame Glaube an Jesus Christus und nicht die Geschichte einer Gemeinde. Es gibt noch zwei weitere heidenchristliche Personen, die grüßen lassen, außer Epaphras: Lukas, der Arzt, und Demas. Der Name Lukas ist uns bekannt, denke ich, als Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte sind ganze Abschnitte in der Wir-Form geschrieben. Lukas war also mit Paulus unterwegs, was hier bestätigt wird, sonst würden ja hier diese Grüße nicht stehen. Und dies ist übrigens hier im Kolosserbrief die einzige Stelle, in der Lukas als Arzt bezeichnet wird. Also wenn wir wissen es durch diesen Brief, dass Lukas Arzt war. Und dann ist da noch Demas, der grüßen lässt. Von ihm wissen wir nicht viel. Auch im Philemonbrief lässt Demas grüßen. Und an Timotheus schreibt Paulus später, dass Demas seine Liebe zu dieser Welt entdeckt und ihn verlassen habe. Ja, das ist alles, was wir über Demas wissen. Vielleicht hätte er sich gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr wissen. Aber so bleibt so ein negativer Unterton mit diesem Namen verbunden. Ja, und nun kommen Grüße, welche die Gemeinde in Kolossä an ihre Nachbargemeinden weiterleiten soll. Genannt wird besonders die Gemeinde in Laodicea und da wiederum besonders eine Frau namens Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Diese Formulierung legt nahe, dass es dort noch mehr Christen gab, die sich in anderen Häusern trafen. Ne? Sonst hätte Paulus ja nicht geschrieben, besonders die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Also es gab noch mehr Christen in Laodicea und mindestens mal noch ein anderes Haus, aber vielleicht auch noch mehr, das wissen wir nicht. Und Paulus betrachtet trotzdem diese verschiedenen Gruppen, auch wenn sie sich in unterschiedlichen Häusern treffen, als eine Gemeinde. Also er redet nicht von mehreren Gemeinden in Laodicea, sondern er spricht von einer Gemeinde. Der Brief an die Kolosser, der soll auch in Laodicea vorgelesen werden und ja, die Gemeinde in Laodicea eben ist eine Gemeinde, auch wenn der Brief vielleicht in verschiedenen Anläufen in mehreren Häusern vorgelesen werden muss. Der Brief des Paulus an die Gemeinde in Laodicea ist uns bisher nicht bekannt, weil wird er hier erwähnt. Wir kennen ihn nicht, der ist nie entdeckt worden bis jetzt. Es gibt einen Laodicea-Brief, ich meine jetzt nicht den in der Offenbarung, sondern es gibt einen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Dann muss man einfach sehen, dass das auch eine gewisse Marktlücke ist. Wenn hier steht, es gibt einen, dann hat sich auch mal jemand hingesetzt und hat sich was, also wir haben keinen authentischen Brief. Sagen wir mal, man sieht deutlich, dass das, was wir haben, es gibt einen viel später verfassten Brief mit diesem Titel Laodicea, der ist offensichtlich nicht authentisch. Also sowas gibt es auch. Die Briefe, die Gemeindebriefe des Paulus, die sind jeweils an bestimmte Gemeinden gerichtet, aber sie sollen von vornherein auch für andere Gemeinden nützlich sein. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns mit diesen Briefen beschäftigen, weil sie eben auch für uns nützlich sind. Wir entdecken hier eine weitere Ebene, auf der die Gemeinden damals miteinander im Austausch waren, weil sie eben auch solche Texte und Briefe ausgetauscht haben. Ein kleines Rätsel gibt uns der Vers 17 auf. Archippus wird dort nicht direkt angesprochen. Es entsteht also, zumindest für mich, der Eindruck, dass Archippus beim Vorlesen des Briefes nicht unter den Zuhörern zu finden sein wird. Vielmehr sollen die Christen aus Kolossä ihm eine Botschaft ausrichten. Also das fühlt sich so an wie jemand, der mal dabei war und aber jetzt so ein bisschen selten macht, rar macht. Und Archippus wird gewusst haben, was Paulus oder Epaphras mit der Aufforderung meinten. Achte darauf, dass du den Auftrag erfüllst, den du durch den Herrn bekommen hast. Und wir können noch sehen, dass im Philemonbrief Archippus noch als Mitstreiter wertgeschätzt wurde. Also da hat es wohl eine Entwicklung gegeben, auf die Paulus und Epaphras reagieren und diesem Archippus einen Satz zukommen lassen, über den er doch bitte nachdenken soll. Es folgt ein abschließender Gruß, der im originalen Brief in der Handschrift des Paulus geschrieben war. In unserer gedruckten Bibel sehen wir natürlich nichts davon. Gedenkt meiner Fesseln, schreibt Paulus wörtlich. Die Christen in Kolossä und in Laodicea sollen an Paulus im Gebet denken. Im Kolosserbrief hat er ja davon geschrieben, dass Epaphras und er selbst für die Christen in Kolossä beten. Und so bittet Paulus eben auch im Gegenzug um Gebet. Die Tatsache, dass Paulus gefesselt ist, zeigt aber auch, dass Paulus keine Kompromisse eingeht, wenn es darum geht, Jesus Christus nachzufolgen. Paulus bittet die Gemeinde nicht darum, für seine Freilassung zu beten. Also Paulus weiß sich von Christus abhängig, und wenn er da jetzt im Gefängnis ist, dann sieht er das nicht als eine Panne, die jetzt doch bitte weggebetet werden muss, sondern Paulus wünscht sich vielmehr, dass Gott ihm in dieser Situation eine Tür für sein Wort öffnet, damit Paulus und seine Mitarbeiter vom Geheimnis von Jesus Christus reden können. Das hat er am Anfang vom 4. Kapitel schon geschrieben gehabt. Es ist typisch für die Briefe des Paulus, dass sie mit einer Liste von Grüßen enden. Und manchmal sind wir vielleicht versucht, beim Bibellesen eine solche Liste schnell zu überlesen. Sind dann so viele Namen, wo man sich erst durchbuchstabieren muss und die irgendwie ungewohnt sind. Aber durch die Grüße verstehen wir, wie vielfältig die Gemeinden zur Zeit der Schriften des Neuen Testamentes miteinander verbunden waren. Die Grundlage der Gemeinschaft bildeten die Hausgemeinden, vielleicht vergleichbar mit einem guten Hauskreis, dessen Mitglieder sich wirklich umeinander kümmern. Trotzdem werden die Christen einer Stadt als eine Gemeinde gesehen und angesprochen, auch wenn sie sich in unterschiedlichen Häusern treffen. Und dann sind da die Verbindungen zu den benachbarten Städten und den Gemeinden dort. Die Christen kennen sich, sie begegnen sich. Die Namen der Leiterinnen und Leiter der Hausgemeinden sind bekannt, weil füreinander gebetet wird und man sich wahrscheinlich auch gegenseitig besucht hat. Hinter allem steht der Wunsch, Jesus Christus zu dienen und die geschenkte Zeit dafür einzusetzen, das Geheimnis von Jesus Christus bekannt zu machen. Als Gemeinde stehen wir ja auch nicht allein hier in Regensburg. Es gibt weitere Kirchen und Gemeinden, in denen Menschen mit Jesus Christus unterwegs sind. Und es ist gut, wenn wir diese Menschen kennen, wenn wir um ihre Herausforderungen wissen und wenn wir für sie beten. Von daher ist es gut, Möglichkeiten der Begegnung auch zu nutzen, damit wir uns besser kennenlernen, mehr voneinander wissen und dieses gemeinsame Unterwegssein nicht nur irgendwie eine Floskel bleibt, sondern auch wirklich gelebt wird. Als Gemeinde gehören wir zu einem Gemeindebund und dies hat mit der Geschichte unserer Gemeinde zu tun. In diesem Zusammenhang sind wir aufgefordert, neu den Kontakt zu unseren Nachbargemeinden in unserem Bund zu suchen. Das hat damit zu tun, dass unser Gemeindebund gerade sehr kräftig umorganisiert wird und diese regionalen Strukturen, wer sind eigentlich unsere Nachbarn und gibt es Dinge, die wir mit ihnen zusammen machen könnten, die müssen wir neu aufbauen. Und diese Initiative steht unter dem Motto Segen bewegt. Wir wollen also heraus aus einer Haltung, die Gottes Segen hauptsächlich für uns selbst erwartet. Und stattdessen wollen wir uns von Gottes Segen bewegen lassen. Im wörtlichen Sinne, das bedeutet, dass man auch mal ein paar Kilometer zurücklegt, wenn man sich bewegt. Zusammen mit unseren Nachbarn in unserem Gemeindebund möchten wir herausfinden, wozu wir ganz konkret berufen sind. Unser Treffen am 14. März in Landshut wird es uns ermöglichen, konkrete Kontakte zu knüpfen. Wir müssen uns kennenlernen, teilweise neu kennenlernen. Es wurde viel zu lange immer sozusagen den Profis überlassen, ja, da wird schon jemand hingehen, da wird schon jemand unsere Gemeinde vertreten. Und dann gibt es ein, zwei Menschen, die den Blick nach außen haben. Und ja, das ist dann mehr auf dem Papier, spielt irgendwie keine wirkliche Rolle für die Gemeinde. Also wir brauchen Namen, wir brauchen persönliche Eindrücke, wir müssen Leute treffen, wo wir merken, Mensch, die machen doch in ihrer Gemeinde genau das Gleiche, was wir hier machen. Können wir da nicht mal irgendwie Erfahrungen austauschen? Ja, nur so entstehen diese Verbindungen, die wir auch zwischen den Gemeinden aus der neutestamentlichen Zeit sehen. Nehmt daher diese Grußliste aus dem Kolosserbrief als Arbeitsauftrag wahr. Wir wollen aneinander denken, wir wollen füreinander beten und miteinander unterwegs sein. Nicht nur hier vor Ort als relativ kleine Gemeinde in einer Sackgasse, sondern als Gemeinde mit einem weiten Horizont, als Gemeinde, die vielfältige Kontakte aufbaut und mit anderen Christen verbunden ist. Wenn Gottes Segen uns bewegt, dann fließt dieser Segen durch uns hindurch zu den Menschen. Wir bitten Gott, dass er uns eine Tür öffnet. Amen.